Literaturfest Meißen, Sonntag, 14. Juni, 21 Uhr. Autor Peter Kotatzka aus Halle an der Saale zündet mit seinen absurd-komischen Kriminalgeschichten zum Abschluss dieses Tages ein Feuerwerk der guten Laune.
Meine Damen und Herren, jetzt kommt die letzte Lesung des heutigen Abends und die letzte Lesung der Krimi-Bühne beim Leserfest Meißen überhaupt 2025 auf jeden Fall. Nächstes Jahr geht es dann hoffentlich wieder weiter. Ja, es nimmt jetzt elegant auf der Bühne Platz Peter Kotatzka. Und hier vorne sind noch ein paar Plätze frei. Kommt ruhig, ihr da hinten, aber ihr habt da den Rücken am Schaufenster. Das ist, glaube ich, bequemer als hier vorne. Ihr könnt euch auch hinlegen auf die Bänke hier vorne. Kann man machen. Ja, hier kommt doch jemand. Geht ihr?
Check, check, one, two, check, check, one.
Der macht jetzt, der geht jetzt sehr, sehr zurückhaltend und sehr
check,
leise.
Check, one, two, check.
So. Schön, dass ihr alle da seid. Und schön, dass Peter Kotatzka da ist.
Ja.
Peter Kotatzka ist aus dem weit entfernten Halle an der Saale hierher angereist, wo er nicht nur als Krimi-Autor tätig ist. Darf ich das direkt verraten?
Unbedingt.
Ja. Ja, er ist, du sagst es ja sonst selbst immer, er ist sehr, sehr zurückhaltend und auch sehr bescheiden. Aber er ist stellvertretend eigentlich nur...
Superstar nur, sein, Mensch bleiben. Das ist mein Motto.
Er ist stellvertretender Pressesprecher der Stadt Halle.
Also eine sehr wichtige Person eigentlich in der Stadt. Der eigentlich mit die wichtigste, nach dem Pressesprecher und dem Oberbürgermeister. Ja. Aber schon sehr wichtig eigentlich.
Kommt denn nach dem Stellvertreter eigentlich noch irgendwas anderes oder ist das schon die untere?
Dann kommen noch Mitarbeiter und der Maschinenbau.
Mitarbeitende.
Und so. Mitarbeitende, stimmt, ja.
Peter Kotatzka ist nicht nur ein lieber Autorenkollege, sondern auch ein enger Freund. So darf ich sagen, glaube ich. Ja. Wir kommen beide aus dem erweiterten Rheinland. Er ist in Korschenbruch geboren. Groß geworden ist er in Hückelhofen.
Hückelhofen? Bei Argelenz, in der Nähe von Heinsberg.
Argelenz, Hückelhofen.
Heinsberg, vielleicht bekannt.
Corona. Die beiden da, die haben
Corona ausgebrochen ist. In Heinsberg.
Du bist stolz darauf, dass in deiner Heimatgemeinde die Krone ausgeht.
Nein, aber das ist, da sagen wir, ach, Heinsberg, ja, wenigstens so. Ja, Hückelhofen kennt
auch. Auf Karneval, ne?
Wobei, in Hückelhofen wurde lange die beste Anthrazitkohle gefördert. Steinkohle, ja.
Das ist unheimlich spannend alles. Mhm. Wir sind froh, dass du trotzdem hier bist, trotz Corona und Anthrazitkohle. Und dass du auch neben deiner nervenaufreibende und schweißtreibende Tätigkeit als stellvertretender Pressesprecher der Stadt Halle an der Saale. Auch Krimis schreibst. Er schreibt.
Oh, warte. Ja, Herr Oberbürgermeister. Nee, jetzt ist ganz schlecht. Ich habe es Ihnen gesagt,
schöne Grüße.
Heute Abend in Meißen.
Schöne Grüße. Ah, wenn Sie alle mal einmal für den Oberbürgermeister von. Das
ist schon wieder, nee, ist schon wieder weg. Gut.
Also, nervt. Peter, was hast du uns mitgebracht?
Geschichten, lustige Geschichten habe ich mitgebracht. Ich hatte erst überlegt, ob ich die Gitarre mitbringe, aber dann habe ich gedacht, nee, lieber nicht.
Ja, da sind wir mal froh.
Ja.
Du hast Kriminalgeschichten
mitgebracht. Ja.
Kurze Kriminalgeschichten.
Kriminalgeschichten, genau. Und auch einen kleinen Ausschnitt aus einem Roman. Ich habe lange eine Schreibkrise gehabt. Mehrere Jahre, Jahrzehnte.
Endlich was natürlich Roman, schlecht ist als stellvertretender Presse.
Da wird gelacht, wenn ich von, damals gelacht, als ich von Schreibkrise redete. Sie kennen das, oder wie? Oder warum lachen Sie? Was? Ach so.
Gut, also ich wünsche Ihnen viel Vergnügen mit, also er liest jetzt Kurzgeschichten, einen Auszug aus einem Roman.
Und am Ende, wenn Sie dann noch Lust haben, mache ich mit dem Herrn Kramm zusammen noch was ganz Lustiges. Aber nur, wenn Sie dann noch Lust haben.
Ich hoffe, Sie haben noch Lust.
Ja. Dann,
weil das wäre dann ein krönender Abschluss für das.
Das wäre dann der krönende Abschluss.
Ja.
Und also, viel vor. Ja.
Nee, möchtest du?
Nee, ich wollte sagen, vorher mache ich noch mein obligatorisches Foto.
Muss ich dabei sein?
Nein, aber das...
Dann sage ich Ihnen jetzt schon mal, während Sie die Hände in den Himmel recken und applaudieren, damit der Peter das alles auf seinem Publikumsfoto drauf hat. Schade mit den ersten Reihen hier vorne, aber ich setze mich dahin gerade.
Das mache ich mit Photoshop voll, das ist überhaupt kein Problem.
Er schreibt auch mit KI seine Romane. Ja. Klappt wunderbar.
Lassen Sie doch mal jetzt schon mal so aus und applaudieren Sie bitte so.
Ja, wunderbar.
Sehr schön. Ja.
Viel Vergnügen mit Peter Golatzka. Ja.
Dankeschön. Das schicke ich nämlich immer dann meiner Mutter und die freut sich immer und denkt, boah, der Junge, super. Ja, ich habe Ihnen eine lustige Kurzgeschichte mitgebracht. Ich kann nur lustig, ich möchte immer mal einen großen Gesellschaftsroman schreiben, aber es gelingt mir nicht, es wird immer irgendwie lustig. Ich habe 2 Kurzgeschichtenbände veröffentlicht, Der tut nichts, der will nur morden und Killer am Rande des Nervenzusammenbruchs. Und ich habe die Bücher aufgeteilt, die Stories, die Kurzgeschichten, und zwar in verschiedene Rubriken. Eine Rubrik ist, die erste Rubrik ist ohne Tote, weil es muss ja nicht immer so. Und es gibt ja auch Kriminalfälle, wo nicht, es gibt ja andere Verbrechen, die auch begangen werden. Mal eine Geiselnahme, ein Einbruch. Zweite Rubrik heißt ein Toter und die dritte heißt dann 2, 3 und noch mehr Tote. Und aus dieser Rubrik 2, 3 und mehr Tote lese ich Ihnen jetzt eine Geschichte vor. Die heißt Der Erlediger und die spielt eigentlich in Aachen. Aachen ist ganz im Westen und da komme ich ja auch ein bisschen her. So, da habe ich studiert in Aachen und da habe ich mal für eine Aachener Anthologie, als die Kriminal in Aachen war, habe ich die Geschichte geschrieben. Und aber die könnte auch in Meißen spielen und ich habe die jetzt auf Meißen umgeschrieben. Und das Einzige, was ich jetzt auf der Hinfahrt überlegt habe, die Hauptfigur heißt Achim aus Aachen. Da habe ich so gedacht, Alliteration. Dann habe ich gedacht, Achim aus Meißen, mache ich da jetzt immer ein M draus? Und hatte überlegt, macht doch Mirko vielleicht? Oder ist das dann zu... Ist das zu platt, habe ich gedacht, oder Michi, oder Micha, ich weiß nicht. Also, was meinen Sie, soll ich bei Achim bleiben oder soll ich in Mirko? Was? Achim.
Matthias?
Manfred. Okay, doch Manfred. Oh Mann. Manni, ja okay, warum nicht? Mal gucken, ob ich immer durchhalte. So, der Erlediger. Bin ich auf die Geschichte gekommen, als ich in Halle, an der Saale, bei Leipzig, ein Fahrzeug, so einen großen Kastenwagen gesehen hat, wo drauf stand, Ihr Erlediger. Ich erledige Sachen für Sie. Ich dachte, das ist ja irgendwie coole Werbung. So bin ich auf die Geschichte gegangen. So, ich lese jetzt. Das ist irgendwie komisch, vielleicht beuge ich mich lieber vor. Mal gucken, wie ich das jetzt mache. Am Anfang, als er noch nicht ahnte, was sich aus der ganzen Sache entwickeln würde, hatte er den Namen natürlich toll gefunden. Der Erlediger. Sagte doch schon alles. Ich bin Ihr Erlediger. Ich erledige Sachen. Und er war ja auch wirklich gut im Dinge erledigen. Zeit seines Lebens hatte er gerne gebastelt, rumgefummelt, Sachen repariert, gebaut und gebosselt. Und er konnte viel. Eigentlich alles. Fliesen legen, Holz hacken, einen Wasserhahn austauschen, eine Waschmaschine anschließen, einen Zaun setzen, Regale aufbauen. Sogar die eines schwedischen Möbelhauses. Selbst an Strom wagte er sich heran. Einen richtigen Job hatte er trotzdem nicht. Stattdessen hangelte er sich von Maßnahme zu Maßnahme, was aber eigentlich auch okay war, denn so blieb ihm genügend Zeit, sein Wochenendhaus auszubauen, das im Triebischtal lag. Passt das? Gibt's hier? Triebischtal, ja? So. Was? Da steht kein Haus? Doch, ein kleines Wochenendhaus steht da. Ja, garantiert. Ein ganz kleines Wochenendhaus. Wochenendschuppen. Wochenendschuppen war wohl treffender. Das Ganze hatte sich eher zufällig entwickelt. Jemand hatte ihn gefragt, sag mal, kannst du nicht mal bei mir gucken, weil ich finde einfach keinen Handwerker für so eine kleine Sache. Für dich ist das doch Pipifax. So hatte es angefangen und sich schnell herumgesprochen, dass Manfred Manni Schmitz aus Meißen kleine und kleinste Aufträge, Pipifax eben, schnell erledigte. Schnell und zuverlässig. Schnell und zuverlässig und preiswert. Ruf den Manni an, der erledigt das. Irgendwann hat er ein Gewerbe angemeldet, sich einen alten Kombi geleistet und einen Werbespruch drauf lackiert. Ihr Erlediger. Was immer Sie wollen, ich erledige es. Dazu sein Name, Vorname reichte, plus Heimatort sowie seine Mobilnummer. Manni aus Aachen. Manni aus Meißen. Ich wusste, dass das nicht klappt. Manni, der Erlediger. Und dann rief eines Tages diese alte Dame an. Doch auch hier ist Manni, der Erlediger.
Ja, hallo, Kamps mein Name.
Schüchtern, zurückhaltend, vorsichtig.
Dach, Frau Kamps. Ich habe Ihr Auto gesehen in der Heinrichsallee.
Gibt's hier die Heinrichsallee?
Na, gibt's die. Am Kleinmarkt. Ich habe Ihr Auto gesehen am Kleinmarkt. Ja? Ja, ich hätte da was, was jemand für mich erledigen müsste, möglichst schnell.
Mach ich.
Ich habe da so ein Sofa.
Aha.
Ja, das ist verschmutzt.
Soll ich es reinigen?
Nein, nein, das also. Ich möchte es eigentlich lieber loswerden. Wenn es geht, sofort.
Soll ich es entsorgen?
Das wäre schön.
Kein Problem.
Wo könnten Sie denn. Wo wohnen Sie denn? Weinböhla.
Manni schaute auf seine. Scheiße, haben Sie gerade Scheiße gesagt? Zu Weinböhla? Wohnen Sie da?
Nein.
Manni schaute auf seine Armbanduhr. In gut 2 Stunden sollte er bei einer Kundin in Niederau sein, um deren Hecke zu verschneiden. Vorher könnte er locker das Sofa abholen und zum Wertstoffhof bringen. Lag ja quasi auf dem Weg.
Wenn Sie wollen, kann ich gleich vorbeikommen. Jetzt? Ja, oder passt es nicht? Oh doch, das wäre auch schön.
Frau Kamps machte eine Pause.
Und was wird das kosten?
Manni schnaubte, boah, Sofa wegbringen, das geht ja schnell.
30 Euro? Oh, das ist ja wirklich günstig. Also wenn das klappen könnte.
Manni ließ sich die genaue Adresse nennen und fuhr los. Eine halbe Stunde später stand er vor einem Einfamilienhäuschen, das reichlich Patina angesetzt hatte. Eine sehr kleine und sehr freundlich dreinblickende Frau um die 70 öffnete die Tür.
Frau Kamps?
Die Frau nickte.
Das ist ja schön, dass Sie es so schnell einrichten konnten. Unmögliches erledigt sofort. Wunder dauern ein bisschen länger, sagte Manni.
Seine nicht eben originelle Standardbegrüßung für Neukunden.
Dann kommen Sie mal rein. Wo steht denn das gute Stück, fragte Manni. Im Wohnzimmer. Ich gehe vor.
Manni folgte der Frau, die an der Wohnzimmertür stehen blieb.
Und Sie meinen, Sie können es einfach so abgeben?
Ja, warum denn nicht?
Naja, es ist schon sehr verschmutzt.
Das ist denen auf der Müllkippe egal, glauben Sie mir.
Frau Kamps murmelte etwas Unverständliches und betrat das Wohnzimmer.
Achim folgte ihr, blickte sich kurz um und blieb mit offenem Mund stehen.
Da steht das gute Stück,
sagte Frau Kamps. Manni starrte die Frau an, dann das Sofa, dann wieder die Frau. Endlich fand er, wenn schon nicht die Sprache, dann doch ein Wort wieder.
Aber ich erwähnte ja schon, dass es wirklich sehr verschmutzt ist. Sagen Sie bitte, dass das Kirschsaft ist,
hauchte Manni.
Ich fürchte, nein.
Blut?
Ich fürchte, ja. Aber das Sofa, ich meine, das ist alles Blut?
Frau Kamps wrang ihre Hände. Langsam trat Manni an das Möbel.
Woher kommt das denn?
Er wirbelte herum und starrte die Frau an.
So kann ich das Ding natürlich nicht beim Wertstoffhof abgeben.
Die Unterlippe der Frau begann zu zittern.
Von wem ist denn das Blut? Oh, von meinem Mann.
Von Ihrem Mann? Was ist denn mit dem passiert?
Wo ist er denn im Krankenhaus?
Frau Kamps schüttelte den Kopf.
Wo denn dann?
Sie deutete mit einem Finger vage in eine Ecke des Zimmers. Ach, Manni drehte seinen Kopf in die Richtung und erstarrte erneut.
War das ein Bein?
Um Himmels Willen, nicht nur ein Bein! Er machte 2 schnelle Schritte und beugte sich vor.
Oh, wei,
rief er. Frau Kamps Unterlippe bebte immer stärker.
Wir müssen einen Krankenwagen rufen, wir müssen die Polizei holen.
Oh, dann werde ich doch bestimmt verhaftet, sagte Frau Kamps mit brechender Stimme.
Verhaftet? Wieso?
Manfred machte noch einen Schritt auf den am Boden liegenden Körper zu.
Ist er tot?
Hauchte er.
Ich fürchte, ja. Aber wieso?
Die Frau zeigte auf einen Tisch, auf dem lag eine blutverschmierte Bratpfanne. Manni schloss die Augen,
Erst ein Schluchzen holte ihn aus seiner Trance. Frau Kamps weinte.
Es war schrecklich. Einfach schrecklich, all die Jahre. Ich konnte nicht mehr, verstehen Sie? Und dann ist er eingeschlafen. Auf dem Sofa. Und dann ist er wieder aufgewacht.
Manni starrte auf die Leiche.
Bitte helfen Sie mir, Sie sind doch der Erlediger.
Manni schnappte nach Luft.
Ich kann das nicht tun. Ist es wegen der Bezahlung? Ich gebe Ihnen auch gerne mehr.
Manni hob die Hände in die Höhe. Nein, rief er. Natürlich ist es nicht wegen der Bezahlung, sondern weil ein toter Mensch liegt und weil es verboten ist, tote Menschen wegzuschaffen. So wie es auch verboten ist, Menschen umzubringen. Dafür kommt man ins Gefängnis.
Frau Kamps schluchzte lauter. Meinen Sie, ich muss wirklich hinter Gitter? Sie können sich nicht vorstellen, was mein Mann, also was er getan hat. Er war Unternehmer, hat sein ganzes Leben Leute rumkommandiert, also vermutlich konnte er nicht anders.
Aber Manni ließ sich in einen Sessel plumpsen. Oh, das gibt er ja nicht. Dann war Stille, nur unterbrochen vom leisen Schluchzen der Frau. Manni glotzte eine Weile auf das Sofa, dann sagte er,
kommst du mal einen Schnaps?
Er hatte eine Weile gebraucht, um sich von dem Schock zu erholen, hatte lange mit sich gerungen. Hatte er das Richtige getan? Was die, nun ja, die frisch gebackene Unternehmerwitwe ihm später über ihr Schicksal erzählt hatte, war schlimm gewesen. Keine Frage. Hätte sie für ihre Tat ins Gefängnis gehen sollen? Wäre das gerecht gewesen? Manni wusste es nicht. Obwohl das stimmte nicht ganz. Sein Herz wusste es und es sagte, es wäre nicht gerecht gewesen. Danach hatte Manni nachts manchmal unruhig geträumt. Dann fand er sich in dem Wäldchen bei seinem Wochenendschuppen, dem einzigen Wochenendschuppen, den es da wirklich gab, wieder mitten in der Nacht, um ein Sofa zu zerteilen und im Kamin zu verbrennen und um einen großen Plastiksack zu verbuddeln. Und dann bewegte sich der Sack plötzlich. Manchmal war es auch noch schlimmer. Dann stieß eine Hand aus dem Plastiksack und legte sich um Mannis Kehle. Manchmal befreite sich ein fremder Mann aus dem Sack und rief um Hilfe. In anderen Träumen lag Manni selbst in solch einem Sack, wurde in ein Loch geworfen und spürte, wie Erde auf ihn niederprasselte, wie sie schwerer und schwerer wurde, wie sie auf seinen Brustkorb drückte. Dann hielt er die Luft an, bis es nicht mehr ging, bis er einatmen musste, aber es nicht konnte, weil die Erde so schwer war. All das war nur in seinen Träumen geschehen. Tatsächlich war der Sack mit einem dumpfen Platschen ins Erdloch gefallen und nichts hatte sich darin bewegt. Achim hatte weitergearbeitet und Menschen froh gemacht, indem er Dinge erledigte. Als jetzt 2 Monate später wieder mal sein Handy klingelte, meldete sich am anderen Ende der Leitung eine brüchige Frauenstimme.
Guten Tag, Sie sind mir empfohlen worden.
Das ist schön. So funktionierte es. Mundpropaganda. Wirkungsvoller als ein Werbespot in der Halbzeitpause der Fußball-Weltmeisterschaft.
Ja, von der Frau Gamps.
Manni schoss das Blut in den Kopf. Die Unternehmerwitwe aus Weinböhla.
Sie hätten das bei ihr so schön erledigt, hat sie gesagt.
Manni schluckte.
Damals.
Das Blut rauschte in seinen Ohren.
Hallo?
Ja, schnaufte Manni. Hallo?
Ich hab da so ein ähnliches Problem.
Tatsächlich.
Meinen Sie, Sie könnten bei mir vorbeikommen und sich das mal anschauen?
Es sprach sich also herum, dass Manni Schmitz aus Meißen seine Angebotspalette erweitert hatte. Er konnte sich nicht wehren und die Anruferinnen taten ihm ja auch leid. Was hätte er denn tun sollen? Die Männer waren doch schon tot. Was half es, wenn eine alte Dame ihre letzten Tage im Gefängnis verbrachte, um den Mord an einem Kerl zu büßen, den niemand vermisste? Also kurfte Achim zwischen Radebeul und Lommatsch hin und her, griff helfend in Wilsdruff ein und hiefte schwere Säcke erst diskret in seinen Kombi vor, bevor er sie in Erdlöcher in einem Waldstück im Triebestahl fallen ließ. Wenn nichts zu tun war, bosselte er an seinem Häuschen oder unternahm Spaziergänge. Von nächtlichen Aushubarbeiten oder zuckenden Säcken träumte er nicht mehr. Schließlich begann ein neues Jahr und im darauffolgenden Sommer machte Achim, Manni, der manchmal auch Achim genannt wurde, Achim war sein Spitzname, deswegen lese ich jetzt immer Achim, sein erstes Dutzend voll. Dann kam der Herbst und Ingrid Otten. Ihr Anruf änderte noch einmal alles. Manni, der auch manchmal Achim genannt wurde, machte einen Termin mit ihr aus und verfuhr sich auf dem Weg in das kleine Dorf zweimal. Ingrid Otten empfing ihn an der Haustür und ging dann den Flur entlang. Manni stapfte hinter ihr her. Im Schlafzimmer, flüsterte sie. Hoffentlich ist nicht wieder alles voller Blut, dachte Manni. Die Entsorgung der verschmutzten Möbelstücke war eine fast genauso große Herausforderung wie die der Männer. Vorsichtig öffnete die alte Dame die Schlafzimmertür, Manni lugte hinein und atmete erleichtert auf. Herr Otten lag im Bett und sah aus, als schliefe er. Na bitte, dachte Manni, Gift ist eben doch die bessere Alternative. Er trat an den Gatten heran und stutzte, als sich ein Grunzen der Tiefe des massigen Körpers entwand. Entsetzt blickte er zu Frau Otten, die in der Tür stand. Ein erneutes Grunzen, dann nach kurzer Pause ein gleichmäßiges Schnarchen. Achim, Manni hastete aus dem Schlafzimmer und zog die Frau ins Wohnzimmer. Ihr Mann lebt ja noch, zischte er. Natürlich lebt er, sagte Ingrid Otten. Aber ich dachte, er wäre schon. Manni stockte. Ingrid Otten starrte ihn mit großen Augen an. Ja, aber ich kann doch nicht. Manni nickte zur Schlafzimmertür. Ja, aber ich kann doch auch nicht. Die Frau Kamps hat gesagt, sie hätten das so schön gemacht bei ihr letztes Jahr. Ja, aber der Herr Kamps, der war doch schon tot. Manni Schmitz verwandelte seinen Gefühlsüberschwang in Bewegung, stapfte im Wohnzimmer hin und her und schnappte nach Luft. Ingrid Otten folgte ihm auf dem Fuß. Es ist ganz furchtbar mit meinem Mann. Glauben Sie mir, diese schrecklichen Filme, die er immer anschaut. Sie hielt inne. Geräusche. Manni lauschte. War das ein Stöhnen? Die Frau sah nach unten. Er ist aufgewacht. Jetzt schaut er sie wieder an. Manni starrte Ingrid Otten an, deren Blick auf den Boden geheftet war. Im nächsten Moment ertönte eine tiefe Stimme. Ingrid! Nach zwei Sekunden erneut nur lauter Ingrid! Ingrid Otten ging zum Schlafzimmer. Das Stöhnen war nun nicht mehr zu überhören. Manni schaute über Frau Ottens Schulter ins Schlafzimmer. Herr Otten lag immer noch im Bett. Ja, fragte Ingrid zaghaft. Oma! Sagte der Mann nur. Dann entblickte er Manfred und knurrte. Wer bist du denn?
Ich begann
Manni, doch das andauernde Stöhnen irritierte ihn zu sehr, als dass er einen vollständigen Satz zusammengebracht hätte. Auf dem Flachbildfernseher, der an der Wand hing, waren mehrere nackte Körper ineinander verkeilt. Manni hatte die Quelle des Stöhnens gefunden. Ingrid Ottens Gatte kam nicht auf die Idee, das Gerät auszuschalten oder wenigstens den Ton leiser zu drehen. Im Gegenteil.
Willst du mitgucken oder was?
Fragte der Alte und lachte. Als er sich wieder beruhigt hatte, rief er, Ingrid, Hunger! Dann verschwand seine Hand unter der Bettdecke und Manni wollte gar nicht wissen, was er dort tat. Ingrid Otten verließ das Zimmer, Manni folgte ihr, er sah zu, wie sie in der Küche stumm zwei Plastikdosen aus dem Kühlschrank holte, deren Inhalt in Töpfe füllte und diese auf den Herd stellte. Sie vermied es, Manni anzuschauen. Manni schaute sich hilflos um. In was für eine Situation war er in da geraten? Waren hier irgendwo Kameras versteckt?
Ja, also, ich gehe da mal besser,
murmelte er. Ingrid Otten schniefte.
Was soll ich denn tun?
Zischte Manni. Sie rührte in den Töpfen
Ich meine, ich kann doch nicht.
Er erschrak, als er eine Stimme hinter sich hörte.
Wie lange dauert das denn noch?
Der Alte stand in der Küchentür, fleckiges Unterhemd, ebenso fleckige, ausgeleierte Jogginghose. Dazu Schweißgeruch.
Und du? Du bist ja auch noch hier, was bist du überhaupt?
Der Herr ist wegen des Abflusses hier. Ingrid Otten flüsterte fast.
Wieso bestellst du einen teuren Handwerker für den scheiß Abfluss? Da schütte ich eine Flasche Rohrfrei rein und fertig.
Otten starrte seine Frau angriffslustig an.
Apropos, mein Rohr ist jetzt auch wieder frei.
Er lachte laut und dreckig. Dann wandte er sich Achim zu und du, Abflug. Manni, Achim, nickte langsam. An der Küchentür drehte er sich noch einmal zu Ingrid Otten um, aber sie starrte in die Töpfe. Schon im Flur hörte er erneut die Stimme des Gatten.
Was soll denn das denn mit dem Handwerker?
Das Geräusch von fließendem Wasser. Dann wieder die Stimme des Alten.
Verstopft, wo ist denn aber verstopft? Läuft doch tadellos.
Manni hatte die Wohnungstür erreicht, als er ein Klatschen hörte. Erneut der Alte.
Und was ist da für ein Fraß in den Töpfen, hä?
Manni legte die Hand auf die Türklinke. Ein weiteres Klatschen. Manni atmete tief ein und aus.
Sorry,
murmelte er. Willi Otten stand vor seiner Frau und schlug zum dritten Mal zu mit der flachen Hand. Erneut auf die Wange. Ingrid Otten wimmerte. Einer der Töpfe war vom Herd gerutscht. Er und die Kartoffeln lagen auf dem Boden.
Und jetzt räum den Mist weg und mach mir was Vernünftiges,
knurrte Otten, drehte sich um und wollte die Küche verlassen.
Blöde.
Das waren seine letzten ein Drittel Worte. Dann knallte ihm ein metallener Regenschirmständer mit voller Wucht gegen die Nase. Otten stöhnte und wankte zurück in Richtung seiner Frau. Manni folgte ihm, holte erneut aus und rammte dem Alten den Schirmständer mit der Unterseite gegen das Kinn. Otten stolperte weiter zurück, dann ächzte er, ruderte seltsam mit den Armen, starrte Manni einige Sekunden stumm an, sackte nach vorn und knallte auf den Boden. Ein langes Messer steckte in seinen Rücken. Vor Manni stand Ingrid Otten, die Hände vor den Mund gepresst. Schnaufend beugte sich Manni auf den Toten hinab, zog das Messer aus dessen Rücken und betrachtete es.
Oh, das ist so eins aus Japan, oder?
Murmelte er zerstreut. Ingrid Otten nickte.
Sie sollen unheimlich scharf sein.
Die Frau nickte erneut. Manni fixierte die Klinge.
Na ja, sieht man ja auch.
Er gab sich einen Ruck und reichte ihr das Messer. Was er nicht spürte, war Panik. Im Gegenteil, auf einmal empfand er fast so etwas wie Ruhe. Er war Manni, der Erlediger. Er erledigte Sachen und was jetzt noch kam, hatte er schon mehrmals erledigt und er würde es wieder tun. Vielleicht würde er danach wieder seltsame Träume haben, aber auch das würde sich nach einer Weile geben. Er war Manni, der Erlediger.
So, sagte Manni. Tja, dann müssen wir jetzt mal sehen, wie wir...
Er registrierte, dass irgendwo ein Telefon klingelte. Ingrid Otten legte das Messer auf den Küchentisch und wankte aus dem Raum. Manni folgte ihr langsam und hörte, wie sie im Wohnzimmer mit leicht zitternder Stimme das Gespräch annahm.
Otten?
Er blieb im Türrahmen stehen.
Ach, guten Morgen,
sagte sie jetzt und ihre Stimme klang schon nicht mehr ganz so betrübt. Manni meinte sogar eine gewisse Erleichterung herauszuhören.
Ja, ja,
sagte Frau Otten.
Ja, er ist gerade da. Ja, ein sehr netter Mann.
Sie lauschte. Dann...
Danke nochmal für den Tipp, Frau Kamps. Grüße bitte,
flüsterte Manni.
Ich soll Sie auch schön grüßen,
sagte Ingrid Otten.
Was? Die Frau Schopphofen würde auch gerne einen Termin mit dem Herrn Erlediger machen. Stimmt, die hat's auch nicht leicht.
Manni hörte aufmerksam zu.
Die Frau Wolters auch?
Fragte Ingrid Otten.
Und die Frau Esser? Ja, die kenne ich. Herr Hansen sucht ebenfalls, nicht Frau Hansen. Oh ja, stimmt natürlich, seine Frau mag ich auch nicht.
Manni stand mit offenem Mund da.
Ja, ich werde ihn natürlich auch gerne fragen, aber momentan sind wir noch beschäftigt.
Manni ging in die Küche zurück, nahm das Messer und betrachtete es nachdenklich. Ingrid Otten kam hinterher, das Telefon immer noch am Ohr. Sie lachte und sah Manni dabei fast schon liebevoll an.
Ja, er wog tatsächlich ein bisschen erledigt. Der Erlediger ist genau erledigt.
Manni legte das Messer in die Spüle und schüttelte dem Matt den Kopf, aber Ingrid Otten verzog beruhigend ihr Gesicht, machte eine entsprechende Geste.
Ja, natürlich schaffen wir das. Wir erledigen das hier jetzt erstmal und da muss sich der Herr Schmitz ein bisschen ausruhen. Genau, wir melden uns.
Damit beendete sie das Gespräch. Manni wollte etwas sagen, aber Ingrid Otten ließ ihn nicht zu Wort kommen. Sie legte die Hände vor ihrem Bauch auf eine Weise aneinander, die Manni Schmitz schon mal irgendwo gesehen hatte. Dann sagte sie lächelnd,
machen Sie sich keine Sorgen, Herr Schmitz. Sie sind ein starker Mann. Die Einstellung, mit der Sie an diese Dinge herangehen, muss sein, ich habe so vieles geschafft. Ich schaffe das.
Dankeschön. Dankeschön.
Ja, Manni, Achim, der Erlediger.
So, jetzt wollte ich Ihnen noch einen kurzen Ausschnitt aus meinem Roman vorstellen. Wie gesagt, ich hatte eine lange Schreibkrise. Haha, sehr lustig. Nein. Und zwar ist das ein... habe ich mit einer lieben Kollegin aus Buxtehude, von der Stadt, wo ich immer dachte, die gibt es gar nicht, oder ist noch der Zauberer Petrosilus Zwackelmann hingeflogen zum Kongress. Und da haben wir zusammen ein Buch geschrieben, das heißt Harz, aber herzlich, spielt überraschenderweise im Harz, dem sympathischen Mittelgebirge, was Sie vielleicht auch kennen, ja. Und es geht quasi um Clash of Cultures. Es spielt in dem fiktiven Harzörtchen Düsterode. Kennen Sie Düsterode? Sympathisch zwischen Sorge und Elend gelegen, ja. Und ja, gibt's auch. So, und in Düsterode ermittelt ein Polizeiwachtmeister, ein Kontaktbereichsbeamter, der heißt Andreas Anton. Und in Düsterode geht so alles seinen Gang und Herr Anton möchte eigentlich seine Ruhe haben und so. Und jetzt kommt aber aus Hamburg eine Sensitivity-Beauftragte. Es geht also um Achtsamkeit und um das Thema Sensitivity. Wissen Sie, Sie wissen, um so ein bisschen Gender-Thema ist da so. Wir machen uns also eigentlich über alles lustig, aber auch über alle Seiten machen wir uns lustig, aber wir umarmen auch alle. Jedenfalls soll Ariane Höft von Holten, so heißt sie, wird dann in Düsterode nur die Adelige genannt, die kommt also dahin und soll bei der Tourismusbehörde arbeiten und soll den ganzen Laden so ein bisschen achtsamer machen. Und dann als ersten Auftrag muss sie gleich auf den Berg klettern, weil da an einem Schild hat jemand so eine Frau hingepinselt mit einem Atombusen, so eine Nacksche. Und das ist natürlich nicht gut und da kommen dann immer Waldbadende hin und da gibt es da auch da gibt es dann Indianer, die Harzpatschen, die immer Indianer spielen da. Dürfen die auch nicht mehr, weil das ist ja kulturelle Aneignung. Jedenfalls in Düsterode finden das alle total doof. Aber natürlich können Sie sich denken, dass sich Ariane und Andreas sind erst wie Hund und Katze, wie Tofu und Bratwurst quasi. Und aber sie nähern sich zueinander an. Und ich wollte Ihnen einen kurzen Ausschnitt vorlesen. Ist also auch ein heiteres Buch. Und ich wollte Ihnen einen kurzen Ausschnitt vorlesen, in dem Sie so ein bisschen merken, auch da geht es jetzt nicht so ganz blutig zur Sache. Wobei im Hintergrund gibt es eine Mädchenmordserie. Die spielt aber in Magdeburg, die spielt doch eigentlich keine Rolle. Aber hier, das wollte ich noch kurz sagen. Wenn so ein neues Buch kommt, dann geiern wir Autoren ja immer bei Amazon, dem bösen Amazon, und gucken immer hier Kundenrezensionen. Ja? Lesen Sie manchmal Kundenrezensionen bei Amazon. Ja. Die Pest, und da habe ich eine hier gelesen. Also da haben wir ganz viele, eigentlich gute Rezensionen, aber zwei haben wir mit zwei Sternen. Und da hier keine Spannung, schreibt hier zum Beispiel einer. Und einer schreibt noch, und das fand ich interessant, meine Meinung, das Cover finde ich schon sehr passend zum Titel gestaltet und es hat mich sehr neugierig auf den Inhalt gemacht. Ja, so. Der Schreibstil der beiden Autoren war auch sehr angenehm und humorvoll zu lesen. Allerdings ist die Spannung hierbei vollkommen untergegangen. Das ist eine Frechheit, oder? Das ist eine Frechheit. So, der Leser bekommt hier auch nicht wirklich einen Krimi geboten, sondern eher einen Spannungsroman. Hä? Ja, sowas muss man sich bieten lassen als Autor. Geschrieben übrigens von Krimi-Wahnsinn. Ja? So. Jedenfalls, ich lese Ihnen einen kurzen Abschnitt vor. Also Andreas Anton, der Kontaktbereichsbeamte, wird jetzt zu einem... Oh, jetzt wird es langsam dunkel hier, ja? Vielleicht muss ich irgendwie... Licht haben wir nicht mehr, ne? Aber egal, kriegen wir irgendwie hin. Andreas stößt jetzt auf einen Fall und es sind sehr viele skurrile Figuren, die da in Düsterode so rumlaufen. Eine Beauty Queen, die so einen Beauty-Laden hat, Ghislaine Blech, Beauty by Blech und so. Und jedenfalls, es gibt die alte Grundschullehrerin von Andreas Anton, Monika Schreiber heißt die. Die ist schon 140 oder so. Und die ruft ihn zweimal im Monat an, weil sie immer irgendwas hat. Und sie ruft ihn jetzt auch wieder an, weil sie einen Fall für ihn hat, um den er sich kümmern muss. Andreas! Glück auf! Du musst sofort herkommen! Übrigens, Glück auf! Gibt es Leute hier, die aus dem Harz wirklich kommen? Weil da gibt es immer, jetzt seit wir da im Harz Lesungen haben, gibt es Leute, die sagen, bei uns sagt niemand Glück auf. Und es gibt ganz viele, die sagen, doch, bei uns sagt man Glück auf. Sie wissen das nicht auch zufällig, ne? Also, wir haben das jedenfalls gemacht. Egal, kümmern Sie sich nicht drum, ist nicht Ihr Problem. Also, Glück auf, Andreas, du musst sofort herkommen! Frau Schreiber hält sich nie mit Nettigkeiten oder Begrüßungen auf. Glück auf, Frau Schreiber, wie geht's Ihnen, sagt Andreas. In meinem Garten ist was. Andreas seufzt. So, was denn, Frau Schreiber? Ich weiß es nicht, aber wir müssen davon ausgehen, dass es eine Bombe ist. Eine Bombe? Ja, aber nicht so eine lange, so eine runde Bombe. Ja, wie nennt man die? Keine Ahnung, Rundbombe vielleicht, gibt es überhaupt Rundbombe? Eine Mine, ruft Frau Schreiber. In meinem Garten liegt eine Mine, eine Tellermine, so nennt man das. Eine Tellermine. Wie soll eine Tellermine in Ihren Garten kommen? Dumme Frage. Das ist ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg. Evchen hat das Ding ausgegraben. Evchen ist ihr Hund. Evchen. So, na, die macht Sachen. Also, Frau Schreiber, Sie bleiben schön im Haus und lassen auch Evchen nicht weiter im Garten buddeln. Ich mache mich auf den Weg. Tellermine, denkt Andreas auf dem Weg zum Land Rover. Kann das sein, Frau Schreiber ist inzwischen 78 Jahre alt, doch nicht 140, 78 Jahre alt. Sie war Grundschullehrerin. Andreas verbrachte die ersten 4 Jahre seiner Bildungskarriere in ihrer Klasse. Seit ihr Mann vor 12 Jahren gestorben ist, ruft sie einmal im Monat an, weil irgendwas ist. Meist gibt sie an, Opfer eines Verbrechens geworden zu sein. Manchmal ist sie auch nur Zeugin eines Verbrechens geworden. Andreas respektiert die resolute Frau und nimmt ihre Anrufe und Hinweise mit freundlicher Gelassenheit entgegen, auch wenn nie etwas Handfestes dahinter steckt. Naja, fast nie. Vor 7 Jahren wurde tatsächlich mal bei Frau Schreiber eingebrochen. Davon hatte sie allerdings nichts mitbekommen. Bevor er den Kampfmittelbeseitigungsdienst mit großem Besteck anrücken lässt, will sich Andreas die Sache darum erstmal selbst anschauen. Wie soll denn eine Tellermine in Monika Schreibers Garten kommen? Hinterlassenschaften der DDR-Grenztruppen? Klar, es könnte auch ein Relikt aus dem Krieg sein. Bomben werden ja bis zum heutigen Tag gefunden, aber das sind dann eben Bomben, also Fliegerbomben, fette Dinger, 250 Kilo schwer, aber keine Tellerminen. Außerdem, wenn Evchen, der Hund, das Ding ausgebuddelt hat, kann es so explosiv ja wohl nicht sein, oder? Die Fahrt wird eine Viertelstunde dauern, Frau Schreiber wohnt 2 Orte weiter. Achso, jetzt kommt eine 40 Seiten lange Beschreibung, wie er so durch den Harz fährt, so viel Atmo und so, erfahren Sie ganz viel auch über Blumen und so weiter. Das überspringe ich jetzt aber und wir springen jetzt direkt dahin, wie er quasi bei Frau Schreiber ankommt. wo ist das? Moment. Achso, hier, genau. Das hat aber lang gedauert, sagt Frau Schreiber, statt einer Begrüßung. Andreas nimmt den ruppigen Empfang mit einem Lächeln hin. Er kennt Frau Schreiber nicht anders und weiß, hinter der harten Schale verbirgt sich ein weicher Kern. Er folgt der alten Frau, die mit schnellen Schritten um den DDR-Bungalow, zufällig dasselbe Modell wie das, in dem Andreas wohnt, nach hinten in den Garten marschiert. Die beiden Hunde tollen hinterher. Der aufmerksame Zuschauer, Hörer merkt jetzt, wo so die beiden Hunde, eben war nur einer da, habe ich vergessen zu sagen, Andreas hat auch einen Hund, einen Schafpudel namens Frau Krause, was immer zu der
Sachen führt, dass er natürlich immer durch die Stadt läuft und Frau Krause hierher ruft, was ein bisschen komisch klingt. Auf die Idee bin ich ja gekommen, weil ich diesen schönen Satz, diese schöne Sache von Loriot, kennen Sie das? Loriot war im Urlaub und fuhr dann, kam nach Hause und seine Frau saß in der Straßenbahn und sie haben telefoniert und die hatten ja Hunde und einer hieß Herr Schröder. Und die Frau hat dann so schön gesagt, und der Loriot hat sie am Telefon gefragt, und sie saß in der Straßenbahn ganz laut, was hast du gestern noch gemacht? Und sie hat gesagt, ach, ich habe nicht mehr viel gemacht, ich habe noch ein bisschen gelesen, dann bin ich mit Herrn Schröder ins Bett. Das fand ich irgendwie so putzig, so in der Straßenbahn, so, ja. Ja, so wo war ich. Also, die beiden Hunde sind jetzt auch unterwegs in den Garten, wo die Tellermine liegt. Monika Schreiber bleibt stehen und streckt ihre Hand aus. Da hinten, hinter der Fichte. Bleiben Sie hier, sagt Andreas und zögert einen Moment. Was, wenn da doch was Explosives liegt? Vorsicht, ruft Frau Schreiber. Die beiden Hunde stürmen im Spiel an Andreas vorbei und auf den Baum zu. Evchen, ruft Frau Schreiber. Frau Krause, ruft Andreas. Die Hunde drehen ab und rennen in Richtung Haus. Siehst du was? Ruft Frau Schreiber. Gute Frage. Da liegt tatsächlich was Rundes unter der Fichte, schwarz-grau. Nun wird ihm doch ein bisschen mulmig. Er nähert sich dem Objekt bis auf 2 Meter, dann bleibt er stehen und geht in die Hocke. Er fixiert das Ding, 20, 30 Zentimeter Durchmesser, schätzt er. Tja, jetzt müsste man wissen, wie so eine Tellermine aussieht, wie groß sie ist, aber vermutlich gibt es auch Tellerminen in verschiedenen Größen. Die handliche Minimine für die kleine Explosion zwischendurch und die XXL Deluxe-Version mit dem durchschlagenden Wumms. Vielleicht doch lieber die Experten rufen. Er hört hinter sich Frau Schreibers Stimme. Evchen, Evchen, hierher. Da ist doch irgendwas dran, denkt Andreas. Ist das ein Griff? Evchen, haben Tellerminen Griffe? Vermutlich schon, man muss sie ja tragen. Ich könnte einfach mal googeln, überlegt er und zieht sein Handy aus der Tasche. Evchen! Vorsicht, Andreas! Andreas dreht sich um und sieht die beiden Hunde auf sich zustürmen. Beide sind vollkommen auf das jeweils andere Tier fixiert. Und dann hat Frau Krause Andreas schon erreicht und rammt ihn in vollem Lauf. Er versucht, das Gleichgewicht zu halten, taumelt einen Schritt nach hinten, verliert die Balance. Die Hunde drehen wieder ab. Andreas macht ein schnaufendes Geräusch. Dann kippt er endgültig um. Und weil er das Handy in seiner Hand schützen will, stützt er sich nicht richtig ab. Sein schwerer Körper plumpst auf den Boden und sein Kopf knallt gegen etwas Hartes. Andreas schreit auf, weniger wegen des Schmerzes, sondern weil er sich erschrocken hat. Denn ihm ist klar geworden, dass er mit dem Kopf auf die Mine gefallen ist. Er rollt sich zur Seite. Alles okay? Ruft Frau Schreiber. Andreas starrt auf die Tellermine, dann auf Frau Schreiber, anschließend auf die herumtollenden Hunde, die längst wieder in einer anderen Ecke des Gartens sind und schließlich erneut auf die Tellermine. Ja, sein Herz hämmert. Nur langsam beruhigt sich sein Puls. Explodiert ist das Ding ja schon mal nicht. Dabei ist er mit voller Wucht draufgeknallt. Er starrt das Teil an und bekommt plötzlich eine Ahnung, was es sein könnte. Er sieht sich um, entdeckt einen Stock, nimmt ihn, schiebt ihn mit einem letzten Rest von Vorsicht unter den Griff und zieht ihn langsam hoch. Der Griff gehört zu einem Deckel, der sich anheben lässt. Unter dem Deckel kommt ein Muster zum Vorschein. Ein Wabenmuster. Andreas klappt den Deckel ganz hoch, dann atmet er tief ein und aus. Alles okay, ruft er. Ist die Mine nicht mehr scharf? Ruft Frau Schreiber. Nein. Hast du sie entschärft? Nein, die Mine ist keine Mine. Die Mine ist ein Waffeleisen. Was? Ein Waffeleisen. Andreas stemmt sich hoch, dann packt er das verrostete Gerät, zack, es aus dem Boden und hält es in die Höhe. Frau Schreiber kommt näher.
Wie kommt denn ein Waffeleisen in meinen Garten?
Das gilt es nun herauszufinden, das übersteigt aber meine Kompetenzen. Das wird Aufgabe der Kriminalpolizei sein.
Meinst du?
Nein, Frau Schreiber, das war ein Witz. Kommt Ihnen das Teil denn bekannt vor?
Monika Schreiber nimmt Andreas das Waffeleisen aus der Hand und schaut es eine Weile an.
Nein.
Naja, Fall geklärt, sagt Andreas und klopft sich Staub und Fichtennadeln von der Hose.
Das ist mir ja jetzt peinlich.
Muss Ihnen nicht peinlich sein. Lieber einmal zu oft anrufen als einmal zu wenig, dafür bin ich ja da.
Was mache ich denn jetzt damit?
Fragt Frau Schreiber.
Ich würde es ja wegwerfen.
In welchen Müll kommt so ein Teil denn?
Elektroschrott.
Elektroschrott?
Andreas streckt die Hand aus. Geben Sie es mir, ich nehme es mit.
Danke, Andreas.
Dankeschön. Bis hierhin. Und jetzt sagen Sie mal, ja. Das war heute spannend, oder? Ja? Ja. Ja, jedenfalls kommen dann noch ganz viele Menschen zu Tode, aber es sieht immer alles nach einem Unfall aus. Oh Gott. Oh. Ich kann so nicht arbeiten. Hallo, das geht auch leiser.
Das ist in der Programmierung.
Oh, da wollte das jetzt eine Weile, weil sonst... eigentlich hätten wir jetzt mal die kleine Zugabe gemacht, aber oder wollen wir einen Moment warten? Ich weiß nicht. Wie lange dauern denn die Feuerwerke hier so? 40, 50 Minuten? Oder? Also in der Halle an der Saale, da haben wir ja schon Feuerwerke, die sind ganz schön lang. Also. Ist doch eigentlich noch zu hell für eine Feuerwerke. Ist vielleicht auch zu früh losgegangen. Vielleicht ist jemand...
Ich glaube, es ist auch nur so ein Scheinfeuerwerk. Man sieht ja auch gar nichts. Es ist nur so ein Pseudo-Feuerwerk. Oder?
Ja, ich weiß nicht, wollen wir noch einen Moment warten? Wollen Sie noch einen Moment warten? Dann machen wir jetzt das Quatsch und dann warten wir noch einen Moment. Dann machen Sie ein bisschen Stillarbeit so lange und
Man sieht am meisten, wenn man auf diese Fläche schaut, da spielt sich das.
Ja, das spielt sich herrlich. Aber was ich auch sagen kann, Mann, was ich noch sagen will, können Sie mich noch verstehen?
Ja.
Denken Sie jetzt schon jetzt an Weihnachten. Ja? Also wir unterschreiben auch unsere Bücher und ich sage immer, ich unterschreibe auch mit allen anderen Namen, wenn Sie sagen, möchte lieber Sebastian Fitzek, alles kein Problem bei mir. Ja? Nur die ganzen Isländer, die kann ich nicht. Aber sonst Dan Brown, Ingrid Neul, Ralf Kramm. Schon vorbei.
Das geht aber schnell. Leute, das war aber für meisten aber ein mickriges Feuerwerk, oder?
Gute Aussage.
Das waren gerade mal 3 Minuten.
Hallo? Dann würde ich aber sagen, machen wir zum Schluss, Ralf, noch eine schöne, mit dem Herrn Kramm zusammen, mit dem ich ja, das ist ja mein Lieblingskollege, und mit dem stehe ich oft zusammen auf der Bühne und wir machen dann so Dialoge und dann machen wir jetzt zum Schluss noch einen lustigen Dialog.
Nur wenn Sie wollen.
Du möchtest nicht aufdrängen.
Ach, oh, das ist aber auch Quatsch. Du bist doch so hinterher.
Das in dem Fenster
Also ich hoffe, es ist gestiegen. Es ist nicht in der Wohnung. Man weiß es ja alles nicht. War das jetzt die Zugabe?
Guck mal, da sind jetzt so Wirbel. Ja, die sind aber schön. So Wirbel. So wie beim Salz.
Die sind Wirbel gar nichts mehr. Er hat so Alkohol getrunken.
Da gibt es doch ein bisschen kleine.
Ich glaube, sie ist weitergezogen.
Ja. Ah, doch, guck mal, da wieder so ein Wirbel.
Was für ein Wirbel?
Ja, da in dem Fenster sieht man Wirbel. Da, guck mal, jetzt geht sie da. Jetzt geht sie.
So, ja.
Also mir hat sich ja der Sinn von Feuerwerken nie wirklich... Ich finde Feuerwerk für mich sind Feuerwerke persönlich uninteressant, oder?
Weiß denn jemand von euch etwas über dieses Feuerwerk? Warum das jetzt heute abschüttelt? Keiner. Wie war das angemeldet?
Ist das nicht angemeldet? Ist das vielleicht wegen dem Literaturfest? Ist das vielleicht wegen dem Literaturfest?
Das könnte es ja sein. Es gibt ja auch noch die Bootfestspiele, die heute in Stadt
auch heute?
Ja, aber die sind auf der Boot und nicht da hinten. Da ist ja nicht die Boot. Was ist denn da überhaupt? Was ist da hier? Der Bahnhof. Ist das eine Einweihung? Wird eine neue Lok eingeweiht?
Oder ein neuer Obi vielleicht? Oh. Ja, oder was? Oder Thron meinetwegen auch.
Ich glaube, so ein neuer Obi, das wäre schon eine Sensation.
Aber eigentlich auch zu spät für ein Obi, oder? Ja. In Halle sind ja jetzt die Händelfestspiele. Dieses Wochenende zu Ende. Da ist auch Feuerwerk in Halle.
Ah, die
Händelfestspiele.
Backhändel.
Genau, halbes Händel. Oh, Leute.
Ich habe jetzt gestern und heute Abend schon viele Sachen gehört. Sehr, sehr lange läutende Kirchenglocken. Dampflokomotiven haben wir gestern Abend, oder?
Ja.
Hier in Wels ist was los, es ist unglaublich. Wumm. Wumm. Mensch, hast du nicht eine Feuerwehr? Hast du nicht eine Feuerwerksgeschichte?
Ja, und wir könnten die Feuerwerksmusik dazu singen. So, jetzt ist nämlich vorbei, oder? So, dann lesen wir nämlich jetzt gemeinsam noch einen kleinen Dialog vor. Und auf den bin ich nämlich gekommen, als ich mir gedacht habe, man landet doch immer mal so in so Telefonschleifen. Ja? So, aber ich nehme mal mein Telefon zur Hand. So, meinst du, ist vorbei jetzt? Oder geht's nochmal los? Ist vorbei, ja?
Also, behalte mal die Fenster da oben im Auge, dann sehe ich das rechtzeitig.
Ja, ja.
Wieso haben die Seiten unterschiedliche Formate?
Ja, da habe ich mal was abgerissen, weil ich mir eine Idee aufgeschrieben habe.
Einkaufsliste gemacht.
Nee, da habe ich mal eine Idee.
Das geht schon wieder los.
Feuerwerkskrimi auch. Was?
Gut.
So, also, die Geschichte heißt, falls Sie einen Einbruch melden möchten und sie beginnt jetzt, wie gesagt, ein Dialog, ein Telefongespräch.
Guten Tag, Sie haben den Notruf.
Ja, gewählt. Hallo, bei uns ist eingebrochen worden.
Falls Sie einen Unfall melden möchten, sagen Sie bitte Unfall. Falls Sie einen Überfall melden möchten, sagen Sie bitte Überfall. Falls Sie ein Tötungsdelikt melden möchten, sagen Sie bitte Tötungsdelikt. Falls Sie den Versuch eines Tötungsdelikts melden möchten, sagen Sie bitte Tötungsdeliktsversuch. Falls Sie eine Prügelei unter Betrunkenen melden möchten, sagen Sie bitte Prügelei unter Betrunkenen. Falls Sie einen Einbruch melden möchten, sagen Sie bitte Einbruch. Falls Sie eine Erpressung melden möchten, sagen
Sie Einbruch.
Vielen Dank. Wenn es sich um einen Einbruch in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus handelt, sagen Sie bitte Wohnung. Wenn es sich um einen Einbruch in ein Einfamilienhaus handelt, sagen Sie bitte Einfamilienhaus. Wenn es sich um einen
Einfamilienhaus.
Vielen Dank. Falls Sie selbst betroffen sind, sagen Sie bitte, ich bin selbst betroffen. Falls Sie für eine andere Person anrufen, sagen Sie
bitte... Bei mir wurde eingebrochen.
Leider habe ich Sie nicht verstanden. Falls Sie einen Unfall melden möchten, sagen Sie bitte Unfall. Falls Sie einen Überfall melden
Einbruch.
Möchten... Vielen Dank. Falls es sich um einen
Einbruch... Einfamilienhaus.
Falls Sie selbst betroffen sind, sagen Sie bitte, ich bin selbst...
Ich bin selbst betroffen.
Vielen Dank. Falls Sie angesichts des Einbruchs aktuell eher traurig oder wütend sind, so sagen Sie bitte entweder traurig oder wütend.
Was? Wie?
Leider habe ich Sie nicht verstanden. Falls Sie einen Unfall...
Traurig und wütend. Beides.
Leider habe ich Sie nicht verstanden. Falls Sie einen Unfall...
Unfall. Nein, Quatsch. Einbruch. Einbruch.
Leider habe ich Sie nicht verstanden. Falls Sie
einen... Einbruch.
Vielen Dank.
Einfamilienhaus.
Vielen Dank.
Ich bin selbst betroffen.
Vielen Dank. Falls Sie angesichts des Einbruchs...
Wütend. Wütend.
Vielen Dank. Wenn Sie professionelle psychologische Hilfe benötigen, um das Geschehene zu verarbeiten, sagen Sie bitte professionell. Wenn es Ihnen genügt, dass ich Ihnen sage, wie leid mir das für Sie tut, sagen Sie bitte genügt.
Oh, nein, ich brauche keine Hilfe. Die Polizei soll kommen.
Leider habe ich Sie nicht verstanden.
Also,
vielen Dank.
Ein Familienhaus.
Vielen Dank.
Ich bin selbst betroffen.
Wütend. Vielen Dank. Wenn Sie professionelle psychologische Hilfe benötigen, um das Geschehene zu verarbeiten, sagen Sie bitte professionell. Wenn es Ihnen genügt, dass ich Ihnen sage, wie leid mir das für Sie tut, sagen Sie bitte genügt.
Genügt.
Vielen Dank. Ein Einbruch ist eine schwerwiegende Verletzung der Privatsphäre. Fast 70% der Betroffenen leiden im Anschluss unter psychologischen Folgen und hören Phantomgeräusche wie Feuerwerk zum Beispiel. Konkret können jetzt Angstgefühle, Schlafstörungen, Gereiztheit, Nervosität, Ekel sowie Gefühle der Macht und Hilflosigkeit sein, aber auch psychosomatische Störungen wie Kopfschmerzen, Herz-Kreislauf- oder Magen-Darm-Probleme. Es tut mir sehr leid, dass Sie Opfer eines Einbruchs geworden sind. Vielleicht denken Sie aber auch mal darüber nach, ein besseres Schloss einzubauen.
Was soll das denn jetzt heißen? Das ist ja wohl die Höhe. Kann ich jetzt endlich mit einem Polizisten verbunden?
Es besteht kein Grund, schnippisch zu reagieren. Ich mache hier auch nur meinen Job. Wenn Sie sich entschuldigen möchten, sagen Sie bitte Entschuldigung.
Entschuldigung.
Ich habe Sie leider nicht
Entschuldigung! Verstanden. Entschuldigung, sorry, tut mir leid.
Vielen Dank. Ich verbinde Sie nun mit dem nächsten freien Anrufbeantworter. Wenn Sie damit einverstanden sind, sagen Sie bitte ja. Falls Sie nicht damit einverstanden sind, sagen Sie bitte nein.
Ja, ja. Moment mal, mit dem nächsten freien Anrufbeantworter.
Vielen Dank. Einige unserer Gespräche werden zu Übungszwecken aufgezeichnet. Wenn Sie damit nicht einverstanden sind, so teilen Sie dies bitte zu Beginn des Gesprächs mit. Hallo, ich sagte, einige unserer Gespräche werden zu Übungszwecken aufgezeichnet. Wenn Sie damit nicht einverstanden sind, so teilen Sie dies bitte zu Beginn des Gesprächs mit.
Ja, alles klar, verstanden.
Leider habe ich es nicht verstanden.
Nein, bitte, das können Sie mir nicht antun.
Kleiner Scherz. Vielen Dank. Ich verbinde Sie nun mit dem nächsten freien automatischen Anrufbeantworter. Leider befinden sich gerade sämtliche automatischen Anrufbeantworter in einem Gespräch. Bitte rufen Sie zu einem späteren Zeitpunkt an. Peter Glatzka
und Ralf Kram.
Danke.
Vielen Dank, Peter.
Es war ein schöner Abend. Es waren zwei schöne Abende, wunderschöne Abende hier auf der Krimi-Bühne beim Lesefest im Mais. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn wir uns nächstes Jahr wiedersehen. Morgen gibt es natürlich noch viele, viele Veranstaltungen, die Sie besuchen können. Das Programm ist riesig. Also da sind wir in der Eifel, sind immer völlig geflasht, zu sehen, was hier in Meißen alles abgeht. Feuerwerk und all sowas. Toll, ganz großartig. Wir bedanken uns ganz herzlich bei den Organisatoren und wir bedanken uns bei der Stadt Meißen und bei Ihnen, beim Publikum. Herzlichen Dank. Beate Baum ist noch da. Es sind noch ein paar Bücher auf dem Büchertisch. Machen Sie es gut. Kommen Sie gut durch den Sommer und durch den Herbst, durch den Winter, bis dann nach dem nächsten Frühjahr wieder das Meißner Lesefest stattfindet. Bis dann. Tschüss zusammen. Tschüss. Dankeschön. Peter.
Hörtest eine Audioproduktion von Blinzeln Media, zu finden im Internet auf www.blindzeln.org. Blinzeln schreibt man in unserem Fall immer mit einem D in der Mitte. Wenn du uns gerne kontaktieren möchtest, so geht das einerseits per E-Mail an podcast@blindzeln.org. Oder du verwendest dafür unser Kontaktformular auf unserer Homepage, direkt zu finden unter kontakt.blindzellen.org. Wenn du uns einen Audiobeitrag für die Sendung zukommen lassen möchtest, dann benutze doch hierfür am einfachsten unseren Podcast Anrufbeantworter. Den erreichst du im deutschen Festnetz unter der Telefonnummer 05165 439 461. Und wenn du aus dem Ausland anrufst, dann ersetze einfach die vorangegangene 0 gegen die Ländervorwahl für Deutschland. Das ist die 0049. Wir freuen uns über Lob, Kritik, eine Rezension oder Bewertung unserer Audioproduktion dort, wo du sie gehört hast. Konnten wir dich hiermit gut unterhalten und informieren? Du findest bei Blinzeln zahlreiche weitere Audioproduktionen aus allen Bereichen und zu allen Themen. Entweder bei uns auf der Homepage www.blinzeln.org oder dort, wo es Podcasts gibt.